SWR 1. Der Sonntagmorgen mit Magdalena Knöller.
Wenn sonntagsabends in einer Kirche in Neuwied Gottesdienst gefeiert wird, da tauchen Scheinwerfer den Innenraum in bunte Farben, stehen junge Leute am Altar und stöpseln Musiker ihre Instrumente ein. Musikkirche live nennt sich das. Dieser etwas andere katholische Gottesdienst kommt gut an. SWR1-Reporter Andreas Kriesam hat mal reingeschaut in die Musikkirche live. Vor allem reingehört.
Wish You Were Here. Der Hit von Pink Floyd passt perfekt in den Gottesdienst der Neuwieder Musikkirche live, findet der musikalische Leiter Bernd Käffer.
Ich wünschte, du wärst hier. Da kann man ja relativ viel mit diesem Satz machen. Da kann man ja auch sagen, ich wünschte, dass Gott hier wäre. Ich wünschte, du wärst hier. Oder es geht ja da eigentlich in dem Lied um einen gestorbenen Freund, Trauer zu verarbeiten und so weiter. Wir haben sehr oft die Bitte, unterstütze mich in dieser schweren Zeit.
Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Beste für mich bist.
Aber auch ein Kompliment der Münchner Band Sportfreunde Stiller kommt gut an.
Es geht ja gar nicht mal um christlich, es geht ja darum, dass den Leuten das gefällt. Also insofern ein Kompliment. Ja, ich wollte dir immer schon mal sagen, dass du das Größte für mich bist. Also was Wertschätzenderes der Gemeinde gegenüber gibt es ja gar nicht.
Mehr als 70% des Gottesdienstes bestehen aus Musik. Die Schülerin Helen geht gerne in die Neuwieder Musikkirche.
Diese Gottesdienste, die heben sich schon von normalen Gottesdiensten ab. Dadurch, dass Musik gespielt wird, die man kennt, die im Radio läuft, kann man auch gut mitmachen. Man kann die Lieder mitsingen. Das ist ein anderes Gemeinschaftsgefühl.
Sogar ihre Großeltern hat sie dafür begeistern können. Die Musikkirche ist generationenübergreifend und ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, lobt die Pastoralreferentin Margit Eppeke.
Die Musikkirche live ist auf dem Weg, eine eigene kleine Gemeinde zu werden, zu der sich alle Menschen dazugehörig fühlen, die diese Musik lieben, die diese Gottesdienstform lieben und die sagen, ich gehe hier hin, ich treffe Menschen, ich erzähle über mein Leben und ich komme über Gott ins Gespräch und ich lerne vielleicht nochmal neu beten.
Endlich wieder zum Friseur gehen. Ist ja ab morgen wieder erlaubt in Deutschland. In China schon seit langem, aber dort warten viele lieber noch 2 Wochen. Weil gerade erst hat das neue Mondjahr angefangen und sich gleich zu Jahresbeginn die Haare schneiden zu lassen, bringt Unglück. Glauben viele, hat Birgit Eger erfahren.
Waschen, schneiden, föhnen. Das Übliche. Friseure in China haben in diesen Tagen etwas weniger zu tun. Denn wer sich an die Tradition hält, geht zurzeit nicht dorthin. Vor dem Neujahrsfest gibt's den letzten Schnitt. Dann ist ein Monat Pause und die Haare dürfen wachsen, wie sie wollen. Der Brauch geht zurück auf das 17. Jahrhundert, als die Volksgruppe der Mandschuren die Han-Chinesen eroberte. Als Ausdruck der neuen Macht befahlen damals die Herrscher, allen Chinesen ihre Haare abzurasieren. Das weiß Wang Xiaokui, Sozialwissenschaftler an einer Uni in Shenzhen.
Um an das verlorene Vaterland zu erinnern, entstand der Brauch, sich nach dem Neujahrsfest nicht die Haare schneiden zu lassen. Das nannte sich an die Tradition erinnern. Daraus wurde dann der Onkel stirbt. Das wird genauso ausgesprochen. Der traditionelle Begriff wurde einfach falsch interpretiert.
Auch wenn das alles ein Missverständnis war, Unglück, könnte das zu frühe Haare schneiden trotzdem bringen. In Peking sagt man auch, am 2.2. des Mondkalenders erwacht der Drache. Dann beginnt der Frühling. Das Datum entspricht dieses Jahr dem 14. März.
Einige Kunden, die warten bis zum 2.2. und dann lassen sie ein bisschen ihre Frisur nachschneiden. Das bringt ja Glück, sagen sie. Ja, das gibt's.
Wang Yang, Friseur in Shanghai, hat zwar von dem Brauch gehört, hält sich aber nicht dran. Seinen Laden schließt er natürlich nicht wegen einer alten Tradition. Die jungen Leute, meint er, wüssten ohnehin davon nichts mehr.
Im alten China waren Traditionen wichtig, um das Sozialleben zu kontrollieren. Man glaubte, die Gewohnheiten würden Glück und Frieden bringen. Und wer sich nicht daran hält, wird bestraft.
Auch der Sozialwissenschaftler Wang Xiaokui glaubt nicht daran. Aber in einigen Regionen seien die Traditionen noch lebendig. Vielleicht gelten die glückbringenden Bräuche ja auch in Deutschland. Sodass alle, die in diesen Tagen noch keinen Friseurtermin bekommen haben, beruhigt bis nach dem 14. März warten können.
Es sind fast 70.000 Menschen, die seit Pandemiebeginn in Deutschland an oder mit Corona gestorben sind. Hinter der gewaltigen Zahl stecken viele, viele Schicksale. Ein zentrales gemeinsames Gedenken kann da gut tun. Deshalb gibt es dieses Wochenende in ganz Deutschland Gottesdienste, um an die Corona-Opfer zu erinnern. So wie den SWR-Fernsehgottesdienst später aus Pforzheim. Leonore Kratz.
Dass die Wahl auf Pforzheim fiel, ist kein Zufall. Denn dort sind besonders viele Menschen an Corona erkrankt, so wie der 87-jährige Vater von Claudia Rapp. Er starb in der Weihnachtszeit im Krankenhaus. Niemand aus der Familie durfte zu ihm. Das beschäftigt Claudia Rapp bis heute.
Weil ich den immer sehe, wie er da alleine im Zimmer liegt, einfach so von der Vorstellung her. Und mein Papa war halt so ein Mensch, der war wirklich immer für alle da. Und ich hätte ihm einfach gerne ein bisschen zurückgegeben, dass er nicht alleine sterben muss.
Claudia Rapp wird in der Thomaskirche ihre Geschichte mit den Gottesdienstbesuchern teilen. Auch ein Schüler, ein Intensivmediziner und eine geflüchtete Mutter von 4 Kindern werden erzählen, wie die Pandemie sie belastet. Der württembergische Landesbischof Ottfried Juli.
Es soll auch deutlich werden, dass wir ja alle Kirche, Christen in dieser Gesellschaft mitten im Alltag der Menschen stehen. Ich selber habe 5 Bekannte im Lauf des Corona-Jahres verloren, also das berührt einen schon, dann ist man mittendrin.
Beide großen Kirchen sind die ersten, die dem Wunsch nach öffentlichem Gedenken nachkommen. Zu Beginn der Pandemie wurden sie kritisiert, zu wenig präsent zu sein. Nach der Kritik sind die Kirchen stärker in die Offensive gegangen. Schon zu Ostern gab es zahlreiche kreative Angebote, wie etwa spirituelle Impulse per Post oder musikalische Andachten im Netz. Die Gemeinden bauten ihre digitalen Gottesdienste immer mehr aus. Der Gottesdienst in der Pforzheimer Thomaskirche steht unter dem Motto Erinnern, Klagen, Hoffen.
Sinti und Roma geht es nur langsam besser in der Schule oder auf dem Arbeitsmarkt. Oft bekommen sie bei Bewerbungen immer noch zu hören, abgelehnt. Für sie haben wir hier keinen Job. Das zeigt eine neue Studie von Romno Care, einer Organisation von Sinti und Roma. Daniel Strauß hat die Studie geleitet und Susanne Babila hat mit ihm gesprochen.
Die Bildungsteilhabe der Sinti und Roma in Deutschland habe sich zwar deutlich verbessert, sagt der Leiter der Studie Daniel Strauß, doch die Bildungsdefizite seien immer noch hoch. Im Durchschnitt habe jeder Dritte keinen Schulabschluss. Bei den 18- bis 25-Jährigen sind es 15%.
Dass natürlich die soziale Benachteiligung, die Segregierung im Wohnbereich Auswirkungen auch auf die Bildungssituation hat. Weil Armut verändert die Bildungsperspektiven und die Chancen.
Das Abitur machten laut Studie knapp 17% der jungen Roma und Sinti, was deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt liegt. Ein weitaus größeres Problem sei jedoch die hohe Zahl der Roma und Sinti ohne beruflichen Abschluss. Sie liegt immer noch bei 60%. Hier sieht Daniel Strauß, Verbandsvorsitzender der Sinti und Roma in Baden-Württemberg, großen Nachbesserungsbedarf.
Und zwar konkret Stipendienvergaben für die Begleitung von Jugendlichen, die von der Schule in die Ausbildung hineingehen, Mentorenprogramme zu initiieren. Das heißt, wenn ich die Familie als Ganzes unterstütze, direkt Hausaufgabenhilfe, Bücherhilfe, Gesprächsabende, sodass die Eltern das Gefühl haben, das Kind entwickelt sich positiv.
Positiv sei auch, dass es in Deutschland so gut wie keine Klassen gibt, in denen fast ausschließlich Roma und Sinti unterrichtet werden. Doch immer noch machten etwa 60% der bundesweit Befragten diskriminierende Erfahrungen in der Schule. Antiziganismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, sagt Daniel Strauß.
Es hat immer etwas damit zu tun, wie geht's eigentlich der Mehrheitsgesellschaft? Auf welche Gruppe lädt sie was ab?
Bislang gäbe es nur eine einzige Antiziganismus-Forschungsstelle in ganz Europa mit Sitz in Heidelberg. Der Verband habe sie durch den Staatsvertrag mit Baden-Württemberg initiiert. Das sei ein wichtiger Anfang, denn
zu analysieren und auszuwerten, zu dokumentieren, das ist der erste Schritt. Erst damit wird es überhaupt anerkannt. Die Europäische Kommission hat ja jetzt für die Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe für Sinti und Roma ein Programm aufgelegt und auch der Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen, hier explizite Maßnahmen vorzunehmen.
Explizite Maßnahmen wie einen bundesweiten Bildungsfonds einzurichten oder antirassistische Erziehung voranzutreiben, das fordert Daniel Strauß und sieht in der aktuellen Studie einen eindeutigen Beleg für Handlungsbedarf.
Am Freitag wird in über 150 Ländern der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Jedes Jahr kommen für die Gottesdienste die Texte aus einem anderen Land. Und dieses Jahr von Frauen aus dem Inselstaat Vanuatu. Wie es den Frauen auf diesen vielen kleinen Inseln im Südpazifik geht, wollten wir wissen. Und ARD-Korrespondent Andreas Stummer hat nachgefragt.
I am a woman, a wife, a mother, recalling my earlier years. Frau, Ehefrau, Mutter, Journalistin, Poetin. Das ist Telstar Jimmy heute. Damals, so nennt die 38-Jährige ihre Jugend in Vanuatu, war ich ein Vergewaltigungsopfer. 60% der Frauen in Vanuatu erleben körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren Partner. Jedes vierte Mädchen wird zu ihrer ersten sexuellen Erfahrung gezwungen. Die stillschweigende, billigende Akzeptanz, beklagt Telstar, sei fast so schlimm wie der Missbrauch. Vanuatus Gesellschaft wird von Männern beherrscht. Es ist schwer, als Frau aufzuwachsen. Wir fühlen uns oft vernachlässigt, gedemütigt und wertlos. Deshalb müssen wir Vanuatus Mädchen und Frauen eine Stimme geben. Im christlichen, tiefgläubigen Vanuatu, abseits der modernen Hauptstadt Port Vila, auf Inseln oft ohne Strom, Arzt oder Schule, wird häusliche Gewalt mit den Schriften der Bibel gerechtfertigt oder als Brauchtum verharmlost. Frauen besitzen grundsätzlich kein Land. Sozialhilfe wird nur an das Familienoberhaupt, den Mann, ausbezahlt. Vanuatu ist eine Zweiklassengesellschaft. Die Männer stehen im Vordergrund, trinken Kava, entscheiden, halten Reden. Die Frauen aber sind Vanuatus Rückgrat. Sie kümmern sich um den Haushalt und die Kinder. Sie gehen arbeiten, füttern die Schweine, bauen Süßkartoffeln an, pflegen die alten und noch ältere Traditionen. Das Flechten der Schilfmatten, das Erzählen überlieferter Stammeslegenden. Vanuatus sogenannte Big Man-Gesellschaft wäre nichts ohne Frauen.
My name is Leima Luinestapase and I'm a chairlady of a tribal council in Vanuatu.
Ines Tapasei ist eine Pionierin. Seit 2019 ist sie die erste Frau Vanuatus an der Spitze eines Stammesrats, der höchsten Vertretung einer Dorfgemeinschaft, direkt unter dem Chief, dem Häuptling. Auf Vanuatus 83 Inseln haben die Einheimischen nah am Wasser gebaut. Auch Ineses Alltag wird immer mehr durch den Klimawandel bestimmt. Trinkwasserknappheit, Stranderosion oder Bodenversalzung.
Our fear is also the king tide, the seawater rise just.
Wir fürchten Springfluten und steigende Meeresspiegel, die unsere Gärten überfluten, sagt Ines. Viele Frauen in den Dörfern arbeiten im Umweltschutz, denn alles um uns herum ist wichtig. Die Natur ist Teil unseres Lebens. Aus lokalen Frauengruppen haben sich in den letzten Jahren einflussreichere Verbände gebildet. Sie verhandelten fairere Bedingungen für Marktfrauen und gründeten eine Frauenpartei, die bisher ohne Erfolg blieb. Seit Vanuatu 1980 unabhängig wurde, saßen nur 5 Frauen im Parlament, das letzte Mal vor 12 Jahren. Kandidatinnen wie Anna Naupa wollen das ändern. Ihr Wahlprogramm: Gleichberechtigung und mehr Bildung für Mädchen und Frauen.
2 Klagen aus Deutschland sind beim EuGH, dem obersten Gericht der EU, gelandet. Eine Erzieherin aus Hamburg und eine Kassiererin der Drogeriemarktkette Müller wollen beide am Arbeitsplatz Kopftuch tragen. Ihre Arbeitgeber verbieten das. Die beiden Frauen fühlen sich diskriminiert. Jetzt hat diese Woche der Generalanwalt gesprochen und ein Votum abgegeben. Das zeigt an, wie die ganze Sache möglicherweise ausgehen könnte. Gigi Deppe aus der SWR-Rechtsredaktion.
Der Generalanwalt findet nun, das sei keine unmittelbare Diskriminierung. Der Arbeitgeber dürfe sogar Unterschiede machen. Kleine religiöse Zeichen, die diskret sind und nicht auf den ersten Blick bemerkt werden können, dürfe er erlauben. Großflächige, auffällige wie das Kopftuch dagegen verbieten. Und wenn, wie in Deutschland, Arbeitgeber dazu immer noch begründen müssen, warum sie das Verbot brauchen, dass sie ohne Verbot einen konkreten wirtschaftlichen Nachteil erleiden, dann sei das aus EU-Sicht in Ordnung. Die endgültige Entscheidung der obersten EU-Richterinnen und Richter kommt erst in einigen Wochen. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, großflächige religiöse Zeichen wie das Kopftuch werden Arbeitgeber in der ganzen EU vermutlich weiterhin am Arbeitsplatz verbieten dürfen.
Das ist der rechtliche Blick aufs Kopftuch. Und was sagt der Islam? Was sagt die muslimische Community zum Kopftuch tragen? Islamkenner Ulrich Pick mit gesellschaftlichen und religiösen Gründen gegen und für das Kopftuch tragen.
Wenn es um das Kopftuch für Musliminnen geht, werden in der Regel 2 Koranstellen zitiert. In beiden Stellen geht es um Regeln sittsamen Verhaltens. Doch müssen muslimische Frauen ihren Kopf bedecken? Hierzu sagt der Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Uni Münster, Mohanad Rashid:
Im Koran gibt es keine klare Aussage, aus der wir entnehmen können, dass es ein Kopftuchpflicht für Frauen gibt.
Gleichwohl vertreten zahlreiche bedeckte Muslimen die Auffassung, das Tragen ihres Kopftuches sei eine religiöse Pflicht und weigern sich, dieses in der Öffentlichkeit abzunehmen. Für Mohammad Rashid ist dies durchaus in Ordnung, geht aber am eigentlichen Problem vorbei.
Wir diskutieren über das Kopftuch im Sinne der Kategorie, ist das Diskriminierung der Muslime oder ist das das Recht auf Religionsfreiheit der Muslime? Aber was ausgeklammert wird, ist die eigentliche Frage, und zwar, ist das Kopftuch überhaupt ein religiöses Gebot, islamisch gesehen?
Als gravierendes Problem sieht der Münsteraner Theologe vor allem den indirekten Druck, dem seiner Erfahrung nach muslimische Mädchen immer wieder ausgesetzt sind. Zwar würden viele von ihnen sagen, sie bedeckten sich freiwillig, gleichwohl seien die innerislamischen Strukturen oft ausgesprochen eng.
Wenn ich jetzt einem jungen Mädchen sage, Gott will, dass du Kopftuch trägst, du kommst in den Himmel, wenn du Kopftuch trägst. Wenn du kein Kopftuch trägst, dann bist du eine schlechte Muslimin, vielleicht kommst du gar nicht in den Himmel, vielleicht bestraft dich auch Gott dafür, aber entscheide du frei. Ja, wie viel Raum habe ich noch offen gelassen für eine Entscheidung?
Die Folge dieser Situation sei eine große Unsicherheit. Denn wenn sich junge Musliminnen gegen das Kopftuch entschieden, so Rashid, so geschehe dies oft mit schlechtem Gewissen. Hinzu komme noch eine weitere Problematik.
Wenn innerislamisch immer wieder gesagt wird, das Kopftuch ist wichtig, damit die Frau ihre Reize vor den Männern versteckt, hier wird die Frau reduziert auf ein sexuelles Objekt einfach. Ich finde es auch noch alarmierender, wenn Frauen selbst diese Rhetorik verwenden und reproduzieren, indem sie sagen, ich möchte meine Reize verdecken vor den Männern. Also man macht aus sich selbst ein sexuelles Objekt, statt hier zu protestieren. Da brauchen wir viel stärkere innerislamische Aufklärung.
Noch 2 Wochen, dann ist Landtagswahl in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Am Freitag hat die Evangelische Diakonie Württemberg 7 Themen aufs Tapet gebracht und gesagt, die muss die zukünftige Landesregierung unbedingt angehen. Darunter Pflege, bezahlbares Wohnen und Kinder und Familien. Ich wollte von Annette Noller, der neuen Chefin der Württembergischen Diakonie, unter anderem wissen, was von all den Themen ihr persönlich am meisten am Herzen liegt.
Ich persönlich würde aus den 7 Themen, die wir ausgesucht haben für die Wahl, ganz besonders das Thema Kinderarmut nochmal in den Vordergrund stellen. Mir selber fällt es sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien in unserer Gesellschaft nicht die gleichen Bildungs- und Chancen haben und Teilhabemöglichkeiten. Wir wünschen uns eine Kindergrundsicherung und eine Familienförderung, die insbesondere in diesen Familien zugutekommt. Kinder sind ja unsere Zukunft und die müssen wir nochmal ganz stark in den Blick nehmen.
Neben der Förderung von Kindern und Familien sehen Sie als Diakonie Württemberg ja noch andere gesellschaftliche Problemfelder. Was sind Ihre Erwartungen an die Landesregierung?
Ich glaube, es geht um Grundlinien. Die Landespolitik sollte sich meines Erachtens darauf konzentrieren, das Gesundheits- und Sozialwesen insgesamt auf eine gute Basis zu stellen. Wir haben das jetzt in der Pandemie ja erfahren, wie wichtig das ist, auch wirtschaftlich wichtig ist. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir das als eine Gemeinschaftsaufgabe sehen und dass es auch wahrgenommen wird wie unsere Verbände. Wir sind ja gemeinnützig, wir machen das nicht für unsere eigenen Gewinne, wir sind wertorientiert, dass diese Verbände beitragen dazu, dass hier auch in der Gesellschaft dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt wird. Also ich würde mir wünschen, dass Wirtschaftlichkeit auch nach den Werten bemessen wird, die wir gemeinsam tragen.
Wie konkret kann das aussehen?
Also ich gehe mal ins Gesundheitswesen und dort haben wir eine immer stärkere Vermarktlichung. Wir haben immer stärker auch Anbieter, die Gewinne machen wollen mit ihren Angeboten. Wir erleben dort auch sehr große Anbieter, die auch international agieren. Ich würde mir aber wünschen, dass wir das Soziale und die Gesundheit nicht nur dem Markt überlassen, dass wir das in diesem Bereich stärken und nicht nur darauf schauen, was die Dinge kosten und wie sie möglichst günstig dann in einer marktlichen Konkurrenz angeboten werden können.
Sie sprechen das Gesundheitswesen an. Ist das aus Diakoniesicht der Bereich, in dem die Landesregierung am dringlichsten etwas ändern muss?
Also im Bereich der Pflege, würde ich sagen, müssen wir unbedingt auf eine veränderte Refinanzierung zugehen, dass diejenigen, die in Pflege gehen müssen, weniger Beitrag zahlen müssen zur Pflege. Das sind ja zum Teil sehr, sehr hohe Kosten, die hier für Angehörige und auch zu Pflegende selbst mittlerweile aufgebracht werden müssen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ein anderes wichtiges Thema, das viel weniger beachtet wird, ist Frauen- und Gewaltschutz. Wir haben seit Jahrzehnten oder eigentlich immer in der Gesellschaft Gewalt gegen Frauen und auch Kinder, in der häuslichen Gewalt, aber auch in anderen Feldern. Und das sind Beratungsstellen, die nicht regelfinanziert sind. Und das, glaube ich, ist ein Zustand, den wir dringend ändern müssten. Wir können das eigentlich gar nicht zulassen, dass wir mitten in der Gesellschaft nicht bearbeitete Gewaltphänomene haben.
Schauen wir mal noch auf einen anderen Bereich, in dem sich die Diakonie engagiert. Sie haben Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten. Dort wurde der Alltag unter Pandemiebedingungen ja ordentlich durcheinandergewirbelt. Werden Sie da von staatlicher Seite ausreichend unterstützt?
Ja, da sind wir gerade noch in Gesprächen. Es ist tatsächlich so schön, dass Sie es ansprechen. Wir haben ja in der Diakonie und auch in anderen Bereichen das Problem, dass in diesen Werkstätten in der Regel produziert wird. Durch den Lockdown konnte das nun nicht gemacht werden.
Teilweise und mussten Werkstätten auch geschlossen werden.
Die mussten ganz geschlossen werden. Jetzt mussten die Menschen mit Behinderung, die dort normalerweise arbeiten, zu Hause betreut werden. Das heißt, sowohl die Gewinne, die normalerweise erwirtschaftet werden, fällt weg und gleichzeitig muss man investieren in die Betreuung zu Hause. Da sind große Kosten aufgelaufen und da bitten wir doch sehr darum, dass die Politik auch dieses nochmal in den Blick nimmt. Da sind wir in Verhandlungen und da geht es ja letztlich auch um die Menschen, die in diesen Bereichen betreut werden, dass hier keine Benachteiligungen entstehen.
Der Plan eines bundesweiten Tarifvertrags für Altenpflegerinnen und Pfleger ist geplatzt. Die beiden großen kirchlichen Sozialverbände Diakonie und Caritas hätten dem Tarif zustimmen müssen, damit er gültig wird. Warum die Caritas das nicht getan hat, dazu Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn.
Die Pläne für einen bundesweiten Tarifvertrag in der Altenpflege sind gescheitert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, der sich sehr für diesen Tarifvertrag eingesetzt hatte, reagierte enttäuscht.
Heute ist ein schlechter Tag für die Pflege in Deutschland und das ist eine bittere Nachricht für die Pflegerinnen und Pfleger. Zwar steht der zweite Weg, für bessere Tarifstrukturen zu sorgen, rechtlich auch weiterhin offen. Jeder weiß aber, dass ein möglicher neuer Anlauf sehr, sehr viel Zeit kostet.
Heil sagte, er sei enttäuscht, dass man diese historische Chance nicht genutzt habe. Er werde sich nicht mit unzureichenden Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Altenpflege abfinden. Gescheitert sind die Pläne für einen bundesweiten Tarifvertrag am Widerstand der Caritas, bei der viele Pflegerinnen und Pfleger angestellt sind. Warum aber hat die Caritas nicht zugestimmt? Caritas-Präsident Peter Neher sagt dazu:
Offensichtlich fand die Kommission, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten sind, dass der von Verdi mit Arbeitgebern der Arbeiterwohlfahrt ausgehandelte Tarifvertrag unter dem Strich gesehen keine wirkliche Verbesserung für die Pflegekräfte bedeutet. So war es zum Beispiel eine Befürchtung, dass ein Lohnniveau, das für alle gilt, es den Einrichtungen der Caritas schwer machen würde, entsprechend den Caritas-Tarifen höhere Löhne zu zahlen.
Die Verantwortlichen der Pflegeheime hätten die Sorge gehabt, dass die Kostenträger dann gesagt hätten, mehr als der Normlohn ist nicht drin, da interessiert uns euer höheres Lohngefüge nicht, erklärt näher die Lage. So begrüßte denn auch der Arbeitgeberverband Pflege, in dem die umsatzstärksten Anbieter zusammengeschlossen sind, die Entscheidung der Caritas-Kommission. Arbeits- und Sozialminister Heil aber will nicht aufgeben und weiter für höhere Löhne kämpfen. Indirekt spricht er Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU an.
Ich erwarte aber auch, dass jetzt der zuständige Bundesgesundheitsminister das tut, was er angekündigt hat, nämlich einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Finanzierung aus der Pflegeversicherung verbindlich an Tarifverträge bindet. Ich bin dafür, dass wir das nicht auf die lange Bank schieben, sondern noch in dieser Legislaturperiode handeln.
Der vom Arbeitgeberverband Pflege und von Verdi ausgehandelte Tarifvertrag hätte unter anderem vorgesehen, dass der Mindestlohn deutlich erhöht worden wäre. Für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege sollte es innerhalb von 2 Jahren Gehaltserhöhungen um 25% geben. Die gibt es nun erstmal nicht.
Die evangelische Diakonie wollte übrigens auch am Freitag über den Tarifvertrag abstimmen, hat das aber nach dem Veto der Caritas bleiben lassen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, sich auf anderem Weg für höhere Mindestlöhne in der Altenpflege einzusetzen, über die Pflegemindestlohnkommission. Den Spruch, die Jugend von heute ist ja gar nicht mehr an Politik interessiert, haben Jugendliche schon oft widerlegt. Mit Protesten gegen Klimawandel, gegen Polizeigewalt und Rassismus. Was beschäftigt politisch aktive Jugendliche so kurz vor der Landtagswahl? Sophie Rebmann hat mit zwei aus Trier und Heidelberg gesprochen. Auch darüber, wie bei ihnen alles anfing im Jugendgemeinderat.
Und die gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten.
So begann für Minyu Wei und 29 weitere Jugendliche in Heidelberg die Amtszeit im Jugendgemeinderat. Minyu war da 15. Trotz ihres jungen Alters erschien ihr völlig normal, für ein politisches Amt zu kandidieren. Sie hatte in einem Brief der Stadt vom Jugendgemeinderat gelesen.
Und ich wusste dann direkt, das ist doch was für mich. Und das kommt wahrscheinlich davon, dass ich auch in der SMV der Schule eben sehr aktiv bin und es auch schon immer war eigentlich.
Im Amt eingeschworen wurden sie noch von einem Erwachsenen, dem Oberbürgermeister. Aber danach übernahmen die Jugendlichen für die Amtszeit von 2 Jahren das Sagen. Sie haben eigene Sitzungen und ein eigenes Budget. Den Gemeinderat dürfen sie zwar nur beraten, aber die Erwachsenen seien meistens interessiert an ihrer Meinung. Auch Diana Podonizin, ebenfalls 16, Mitglied im Jugendparlament in Trier, sei die Entscheidung, fürs Jugendparlament zu kandidieren, leicht gefallen.
Ich war immer so der Mensch, der sich sehr von Weltschmerz hat packen lassen und mich hat traurig gemacht, was alles so schief läuft. Und dann hatte ich das Bedürfnis, dem einfach etwas entgegenzusetzen. Und ich habe gedacht, man kann da gut in der Kommune anfangen.
Beide jungen Frauen sitzen in verschiedenen Städten in Jugendräten. Aber die Themen, für die sie sich einsetzen, sind ähnlich. Für Jugendbeteiligung, gegen Diskriminierung und für mehr Freizeitangebote. Die Heidelberger haben deshalb Sportgeräte angeschafft, die Jugendlichen in Trier ein Bücherfest veranstaltet. Und beide Frauen wissen ganz genau, was ihnen über die Kommunalpolitik hinaus wichtig ist.
Wichtig ist für mich jetzt, weil das betrifft mich ja auch direkt, die Bildung. Und deswegen verfolge ich auch oft halt, was so im Kultusministerium gerade so los ist.
Der Extremismus in alle möglichen Richtungen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Dann natürlich der Klimawandel.
Der Klimawandel, der spielt für viele Jugendliche eine große Rolle. Das wird nicht nur am regelmäßig stattfindenden Klimastreik deutlich, sondern auch in der Sinus-Jugendstudie aus dem letzten Jahr. Dafür wurden junge Menschen im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt. Der Studie zufolge sind Kinder und Jugendliche zwar selten politisch aktiv, interessieren sich aber für drängende politische Fragen und fühlen sich nicht repräsentiert. Das Gefühl haben Diana und Minyu zwar nicht, schließlich werden sie als Jugendrätinnen gehört. Dennoch ärgert sie, dass sie bei der Landtagswahl noch nicht wählen dürfen. Das findet Minyu
sehr schade. Und es ist ja auch unsere Zukunft. Es sind jetzt nur 4 Jahre, aber der Verlauf kann schon einiges ändern.
Ein Dutzend afrikanischer Staaten und eine Reihe von Pazifikinseln haben eins gemeinsam. Sie waren mal deutsche Kolonien. Bekannt ist die Kolonialgeschichte in Deutschland aber kaum. Am Freitag war das Thema im Bundestag. Da ging es unter anderem um mehr Bildung und mehr Forschung zur Kolonialgeschichte. Alle Anträge der Oppositionsparteien wurden aber abgelehnt. Damit ist die Diskussion noch nicht zu Ende. Deshalb wollte ich von Ina Kerner wissen, welche der Forderungen sie am meisten überzeugt. Sie beschäftigt sich als Politikwissenschaftlerin seit Jahren mit dem Kolonialismus und seinen Spätfolgen.
Im Grunde überzeugen mich die Antworten von Grünen, FDP und Linken. Der Unterschied ist, dass das, was die FDP fordert, letztlich schon gemacht wird unter dem Label Provenienzforschung. Da kann und sollte durchaus noch mehr passieren. Und es wäre auch sinnvoll, dass Personen aus den Ländern, aus denen die Güter kommen, damit einbezogen werden und dass das auch finanziert wird. Eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte, der eigenen Kolonialgeschichte, wie die Linke das fordert, halte ich für eminent wichtig. Das passiert auch bisher nicht wirklich. Und vermehrte Bildung ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Forderung.
Was müsste die Politik aus Ihrer Sicht als erstes unternehmen, um mehr Verantwortung für die deutsche Kolonialgeschichte zu übernehmen?
Es gibt beispielsweise von der bildungspolitischen Seite Dinge, die getan werden könnten. In der Bildungspolitik, denke ich, sollte sehr darauf gedrängt werden, dass das Thema in den Schulbüchern angemessen vorkommt. Die Frage von Reparationen würde dann eher andere Politikfelder betreffen. Das ist ja auch eine Frage, die gesellschaftlich diskutiert wird langsam. und die ganze Kulturpolitik, unter anderem bezogen auf die Museen, wäre ein drittes Feld.
Schauen wir mal auf die Museen. Der Deutsche Museumsbund hat diese Woche ja einen Leitfaden zum Umgang mit Kulturgütern aus ehemaligen Kolonialgebieten veröffentlicht. Und darin wird betont, dass es den Herkunftsländern oft gar nicht um die Rückgabe der Kulturgüter gehe, sondern vielmehr um Klarheit darüber, wo eigentlich was in den Depots rumliegt und um ein mögliches Zusammenarbeiten und das dann auf Augenhöhe. Ab und an kommt es aber zu Rückgabeforderungen. Ein bekanntes Beispiel, der Kopf der Nofretete aus Ägypten. Sollte man Rückgabeforderungen immer nachkommen, Frau Kerner?
Bei menschlichen Überresten, also bei Schädeln und Gebeinen, denke ich ja. Denn man muss sich nur überlegen, wie es wäre, wenn die eigenen Angehörigen beispielsweise umgebracht worden wären und man nicht mal mehr richtig trauernd, weil die Gebeine mitgenommen worden wären. Bei anderen Objekten, die ja dann in Deutschland sehr oft in ethnologischen Museen oder in Museumsdepots liegen, ist die Sache vielleicht etwas komplizierter. Dennoch würde ich sagen, dass letztlich die Rückgabeforderungen legitim sind, denn sie kommen immerhin aus den Kontexten, aus denen sehr oft die Objekte gestohlen wurden, in manchen Fällen gekauft. Aber diese Kaufverhältnisse sind ja auch nicht immer unbedingt welche einer easygoing Shopping-Situation gewesen. Also sehr oft waren das Kaufprozesse, die durchaus auch mit Zwang verbunden waren, beziehungsweise Käufe in kolonialen Situationen, und das waren keine Situationen der Gleichheit.
Blicken wir mal noch eins weiter. Koloniales Erbe ist ja nicht nur in Museen und in deren Depots zu sehen, sondern für manche Menschen ja tagtäglich spürbar aufgrund von Rassismus. Sind wir in Deutschland da besser, also im Sinne von sensibler geworden oder schlechter, Frau Kerner?
Das hängt davon ab im Vergleich zu wann und zu was. Ich glaube, dass es in den jüngsten Jahren einiges an kritischen Debatten zum deutschen Kolonialismus gegeben hat, bezogen auf einen gesamtgesellschaftlichen sinnvollen Umgang mit Rassismus. Glaube ich, sind wir noch ganz am Anfang. Die Black Lives Matter-Bewegung gab es ja nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Die Morde von Hanau gab es, die haben sich vergangene Woche gejährt. Es gab verschiedenste rassistische Anschläge. Es gibt Rassismus in der Polizei. Ich glaube, eine kritische gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus, die beginnt hoffentlich gerade jetzt. Die ist aber noch längst nicht abgeschlossen.
Bei der Aufarbeitung von Geschichte, konkret der Kolonialgeschichte, geht es oft um Schuld, Verantwortung, Gerechtigkeit. Kamerun war zum Beispiel mal deutsche Kolonie. Und meine Kollegin Susanne Babila hat mit zwei Baden-Württembergern aus Kamerun gesprochen. Die beiden haben klare Vorstellungen davon, wie Deutschland seine Kolonialgeschichte aufarbeiten könnte.
Joy Alemasung ist 46 Jahre alt. Aufgewachsen ist er im Südwesten Kameruns, ganz in der Nähe der Hafenstadt Douala, in der am 8. August 1914 Rudolf Mangabell, der König der Douala, hingerichtet wurde, weil er Widerstand gegen die Kolonialmacht leistete, erzählt der promovierte Politologe.
Die Urenkelin von ihm, Marilyn Douala-Bell, sagte, die Familie, zum Jahrestag kommen sie zusammen und die denken nicht nur an Rudolf Douala Mangabell, sondern an weitere 200 Menschen, die am Tag danach aufgehängt wurden.
Die deutschen Kolonialherren hinterließen in Kamerun eine gewaltige Blutspur. Strafexpeditionen, abgebrannte Dörfer, vergewaltigte Frauen, willkürliche Verhaftungen, Zwangsarbeit. Wer sich wehrte, wurde getötet. Die Deutschen raubten das Land aus und stahlen Kunstschätze. Es ist Zeit, das finstere Kapitel aufzuarbeiten, sagt die Kamerunerin Vera Sompon.
Ich würde mir wünschen, dass in den Schulen über Rassismus, Kolonialismus und dessen Auswirkungen nachgedacht wird und unterrichtet. Dann kann man viel erreichen. Die Ablehnung dieser Geschichte an Schulen, in Büchern, zeigt wiederum, dass Deutschland noch nicht wirklich bereit ist, diese Kolonialgeschichte aufzuarbeiten.
Wer trauert in Deutschland um die Opfer des Kolonialismus? Wo findet man hierzulande Denkmäler für die namenlosen Toten? Und warum ist es so schwer, sich zu erinnern und zu bereuen? Nur wer sich der Kolonialgeschichte stellt, kann den tief in der Gesellschaft verwurzelten Rassismus in Deutschland begreifen, meint Politologe Joy Alemasung.
Ich fahre nach Halle und ich sehe das Bild von Anton Amo, ein deutscher Philosoph ghanaischer Abstammung, die in den Zeiten von Immanuel Kant gelebt hat und großartige philosophische Schriften veröffentlicht hat. Keiner spricht von ihm, weil man hat die schwarzen Menschen auf körperliche Stärke, die sind gut beim Sport, beim Tanzen, aber was Kultur angeht, Denkvermögen, Erziehung, intellektuell null gesetzt.
Doch in Deutschland nimmt die Debatte um Rassismus und das koloniale Erbe an Fahrt auf. Sollen Straßennamen umbenannt und wie soll mit den geraubten Kulturgütern umgegangen werden? Zur Aufarbeitung gehöre auch, dass man das zurückgebe, was einem nicht gehöre, sagt Vera Sompon.
Was macht die Masken, die die Kamerunen gehören, hier in Deutschland? Es soll natürlich zurück. Ich wünsche mir, dass Politiker oft über diese Themen sprechen, weil man kann gar nicht diese Zerstörung wirklich gut machen. Aber man kann darüber sprechen, um einen Heilungsprozess zu entwickeln. Denn es gibt gesellschaftliche Traumata aufgrund von dieser Kolonialgeschichte.
Es ist Sonntag. Der freie Tag zum Chillen, zum Ausruhen oder zum Austoben draußen an der frischen Luft. Einfach alles tun und lassen, wonach einem gerade ist. Nö, alles geht ja nicht am Sonntag. Shoppen zum Beispiel oder Rasen mähen wegen der Sonntagsruhe. Woher kommt ihr eigentlich? SWR1-Reporter Michael Hollenbach mit der 1700-jährigen Geschichte des Sonntags.
3. März 321 nach Christus. Das ist der Geburtstag des Sonntags. Des Sonntags, wie wir ihn heute kennen. Sein Geburtsort ist Rom. Der evangelische Theologe Uwe Becker.
Das Christentum verdankt eigentlich als Geburtsstunde diesen arbeitsfreien Tag einer kaiserlichen Gesetzgebung, also einer politischen Setzung und keiner religiösen Begründung.
Alle Richter, die städtische Bevölkerung und alle Gewerbe sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen,
ließ Kaiser Konstantin verkünden. Der sonntägliche Ruhetag galt sowohl für die Christen als auch für die Anbeter des weit verbreiteten Sonnenkults. Doch eigentlich geht der Ruhetag auf die Chaldäer zurück, die bis heute im Irak leben. Sie erfanden vor rund 5000 Jahren einen 7-Tage-Rhythmus mit einem Ruhetag, der dann später als Sabbat von den Juden übernommen wurde, erklärt der Schwarzwälder Historiker Michael Maurer.
Der Sonntag ist ja anders als zum Beispiel das Jahr, das durch den Sonnenlauf bestimmt ist, keine natürliche Zäsur. Der Sonntag ist nur in Verbindung mit der Woche zu sehen und die Woche ist eine kulturelle Schöpfung des alten Judentums, wohl mit Verbindung zu Eltern orientalischen Kulturen.
In der jüdischen Bibel steht im 2. Buch Mose:
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes.
Die ersten Christen waren Judenchristen. Sie begingen den Sabbat am Samstag und den christlichen Feiertag, den Sonntag, als Tag der Auferstehung Jesu. Doch schon bald versuchten sich die Christen vom jüdischen Sabbat abzugrenzen, erläutert der Theologe Uwe Becker.
Das heißt, im Rückgriff auf den Sabbat wurde der Sonntag als der eigentliche Höhepunkt betrachtet, als das, was noch viel mehr wert ist als der Sabbat selber. Und das ist ein Stück der Kirchengeschichte, von dem man sagen kann, dass sie eine Enteignungsgeschichte auch jüdischer Theologie ist.
Dass heute in Deutschland, selbst im Vergleich zu manchen sehr katholischen Ländern, die Sonntagsruhe weitgehend eingehalten wird, hat auch mit dem Grundgesetz zu tun. Dort steht in Artikel 140:
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.
Doch der Sonntag gerät auch hierzulande zunehmend unter Druck. Vor allem aus Teilen der Wirtschaft hört man immer wieder die Forderung, auch sonntags Läden und Werkstore zu öffnen. Wolfgang Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, wendet sich entschieden dagegen.
Ich halte es für absolut leichtfertig, eine gewachsene Sonntagskultur und Sonntagstradition, die über Jahrtausende hin sich allmählich entwickelt hat, innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu verspielen. Das ist kein sinnvoller Kulturwandel, das ist eher Banausentum.
Die Sonntagsruhe, die wird immer mal wieder in Frage gestellt. Dann gibt es Diskussionen darüber, ob es eigentlich gut ist, dass die meisten von uns am Sonntag nicht arbeiten müssen. Meine Kollegin Leonore Kratz meint, Finger weg vom Sonntag, der soll Ruhetag sein. Und die Supermärkte sollen auch in Corona-Zeiten zubleiben.
Wann immer ich in den Supermarkt gehe, sitzen da vor allem Frauen hinter der Plexiglasscheibe an der Kasse. Systemrelevante Frauen, die seit einem Jahr ihre Gesundheit riskieren, damit wir 6 Tage pro Woche Nudeln und Klopapier kaufen können. Wenn immer wieder gefordert wird, auch noch sonntags die Läden zu öffnen, wäre das für viele Frauen eine Katastrophe. Für Alleinerziehende etwa, die keine Betreuung für ihre Kinder haben. Für manche Frauen mit Partner mag es angenehm sein, wenn die Kinder sonntags Papatag haben. Aber die meisten Mütter würden beim Familienausflug ins Grüne doch lieber dabei sein, statt hinter der Kasse zu sitzen. Denn oft ist der Sonntag der einzige Tag, an dem der Partner oder die Partnerin die Kinder gleichberechtigt mitbetreut. Wer Sonntagsöffnungen fordert, meint vor allem den Einzelhandel und damit einen Bereich, in dem nun mal mehr Frauen als Männer arbeiten. Damit würden sie einen weiteren Nachteil bekommen. Frauen verdienen im Schnitt immer noch weniger als Männer. Das kann auch ein Sonntagszuschlag nicht ausgleichen. Und sie buttern viel mehr unbezahlte Stunden in Kinderbetreuung oder Haushalt. Da ändern auch ein Equal Care Day am 1. März oder ein Equal Pay Day am 10. März wenig. Außerdem brauchen wir einen Rhythmus, das ist spätestens seit Corona klar. Seit einem Jahr läuft jeder Tag gleich ab. Sind wir nicht eben erst im März in den Lockdown gestartet und jetzt ist schon wieder März? Gut, dass sich wenigstens der freie Sonntag noch von allen anderen Tagen unterscheidet.
Der Standpunkt von Leonore Kratz. Kollegin Sabrina Fritz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion sieht das anders. Sie meint, warum nicht auch am Sonntag die Läden öffnen?
Ich habe viele Jahre in den USA gelebt und meine Nachbarin Elizabeth parkte jeden Sonntagnachmittag ein vollbeladenes Auto in der Einfahrt. Es war groß und enthielt den Wocheneinkauf für die fünfköpfige Familie. Elizabeth hat gearbeitet und der Sonntag war der einzige Tag, an dem sie in Ruhe einkaufen konnte. Am Samstag war sie mit drei Jungs immer bei irgendeiner Sportveranstaltung. Zugegeben, auch ich habe es genossen, durch die Geschäfte zu bummeln, Kleider anzuprobieren und im Buchladen zu stöbern. Wenn sich der Wochenendeinkauf auf zwei Tage verteilt, ist es einfach entspannter. Ja, klar, für die Konsumenten, aber was ist mit den Verkäuferinnen? Ich kenne das Argument, aber ich kenne auch Verkäuferinnen, die gerne am Sonntag arbeiten würden, weil dann mal der Papa auf die Kinder aufpasst und es auch mal hilft, unter der Woche einen Tag frei zu haben, für einen Arzttermin zum Beispiel. Und Sonntagszuschläge können sich lohnen, wie diejenigen wissen, die schon immer am Wochenende arbeiten mussten, wie Krankenschwestern, Flugbegleiter oder Köche. Wenn wir am Sonntag wirklich ruhen wollen, wäre es dann nicht konsequent, auch Restaurants und Theater zu schließen? Und wer am Sonntag auf der Couch liegt und Online-Shopping betreibt, darf sich am Montag nicht über leerstehende Innenstädte beklagen. Immer nur den Einzelhandel in den Ruhetag zu schicken, finde ich unfair und er hat nach Corona jede Unterstützung verdient.
Die Meinung von Sabrina Fritz aus der Wirtschaftsredaktion im SWR. Diese Woche haben sich die katholischen Bischöfe getroffen und über die eine oder andere Baustelle der Kirche gesprochen. Mein Kollege Ulrich Pick hat die Frühjahrsversammlung für uns beobachtet und ich habe ihn gefragt, ob eigentlich auch die Aktion von Maria 2.0 unter den Bischöfen für Gesprächsstoff gesorgt hat. An mehreren Kirchentüren hatten Frauen Thesen für mehr Frauengerechtigkeit und mehr Reformen genagelt. Und war das Thema?
Zumindest offiziell nicht. Es stand nicht auf der Tagesordnung und dennoch gehe ich davon aus, dass darüber geredet wurde. Dafür waren die Aktionen ja am Wochenende doch recht spektakulär. Aber was, glaube ich, noch wichtiger war, ist die neue Personalie auf dem Posten des Generalsekretärs der Deutschen Bischofskonferenz. Denn dieser Posten ist zum ersten Mal bei einer Frau angedockt. Das heißt, wir haben jetzt eine Generalsekretärin in der Deutschen Bischofskonferenz. Und das ist natürlich ein deutliches Zeichen. Ich interpretiere das dahingehend, dass die Mehrheit der Bischöfe wahrscheinlich Reformen wollen und auch das Frauenthema anschubsen.
Ein anderes großes Thema, das in der Öffentlichkeit aber für Unverständnis sorgt, ist, dass der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki weiterhin ein Gutachten zum Missbrauch in seinem Bistum unter Verschluss hält. Wie sind die Bischöfe damit umgegangen, so von Kollegen zu Kollegen?
Also auch das stand natürlich offiziell nicht auf der Tagesordnung. Und es hieß auch im Nachhinein, man habe eigentlich gar nicht darüber geredet, was ich mir schwer vorstellen kann. Ich habe eher so den Eindruck, dass da dicke Luft herrschte. Aber man muss natürlich auch sagen, Wölki ist im Mittelpunkt und man hört immer wieder, ja, die Kollegen, also die anderen Bischöfe sollen ihm doch mal endlich auf die Füße treten. Das ist ja gar nicht so einfach. Wenn die 26 anderen Kollegen ihm auch noch so viel, sagen wir, Widerworte geben würden, es hat ja gar keinen Sinn in dem Falle, weil jeder Bischof ist nur dem Papst und dem lieben Gott unterstellt und verantwortlich gegenüber. Dieses Gremium der Deutschen Bischofskonferenz hat kirchenrechtlich im Prinzip gar keine Auswirkung. So gesehen ist das eigentlich ein Nebenthema.
Bleiben wir mal bei dem Thema, aber Missbrauchsskandal. Gab es denn irgendwelche neuen Beschlüsse in Sachen Aufarbeitung?
Nein, neue Beschlüsse gab es nicht. Also der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Betzing, hat gesagt, er würde sich auch stark machen jetzt für eine Wahrheitskommission. Dieses Wort geistert ja schon seit einigen Jahren durch den öffentlichen Raum, wenn es um Missbrauch geht. Darüber hinaus haben sich ja alle Bistümer bereits letztes Jahr verpflichtet, mit dem Bund zusammenzuarbeiten, also mit dem Beauftragten Röhrig. Die meisten Bistümer haben damit jetzt auch schon angefangen, allerdings einige nicht, beispielsweise Köln.
In Köln legt das Amtsgericht ja zurzeit Sonderschichten ein, weil so viele Menschen aus der katholischen Kirche austreten wollen. Auch das war Thema bei der Frühjahrsvollversammlung, dass zurzeit sich viele Menschen von der katholischen Kirche distanzieren, aus ihr austreten. Wie wollen das die Bischöfe wieder in den Griff kriegen?
Da haben die, glaube ich, noch gar kein Konzept für. Bischof Betzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz machte jedenfalls einen solchen Eindruck. Er sagte auch, dass die Gründe ganz widersprüchlich sind oder sagen wir diametral entgegengesetzt. Die einen verlassen die Kirche, weil sie ihr zu progressiv ist, und andersrum ist die Kirche manchen Leuten viel zu konservativ. Da den richtigen Weg zu finden, das ist ganz schön schwierig. Vielleicht ist es auch eine Frage des Zeitgeistes, aber er mutmaßt, dass der Mitgliederschwund, der ja bis zum Jahr 2060 laut einer Studie 50% der heutigen Mitglieder umfassen soll, dass dieser harte Schwund wahrscheinlich noch eher einsetzen wird. Und das kann ich mir durchaus vorstellen bei der jetzigen Lage.
Papst Franziskus geht seit langem mal wieder auf Reisen und wie so oft nicht an irgendeinen Ort, sondern einen krisengebeutelten Ort. Kommende Woche reist er in den Irak, ein Land, das von Terror, Krieg und Pandemie erschüttert ist. Hunderttausende Iraker haben das Land verlassen, auch viele Christen. Was bedeutet es für Sie, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein Papst in Ihre Heimat reist? Esther Saoub hat Antworten in einer irakischen christlichen Gemeinde in Stuttgart gefunden.
Eine dichte Weihrauchwolke zieht über die Köpfe der gut verstreut sitzenden Gläubigen. Priester Sisa Happe liest aus dem Matthäusevangelium. Die chaldäische Gemeinde gehört zur Diözese Rottenburg-Stuttgart, genau wie ihre Kirche. Ein moderner Bau im Stuttgarter Stadtteil Rohracker. Im trockenen Weihwasserbecken am Eingang steht Desinfektionsmittel. Pfeile auf dem Boden weisen die Gehrichtung für die Gläubigen. Familien mit Kindern, viele junge Menschen. Im Altarraum agieren neben dem Pfarrer drei Diakone und eine Diakonin. Junia Hilbert kam Mitte der 80er Jahre mit ihrem Mann nach Baden-Württemberg. Sie hatte den deutschen Ingenieur in Bagdad kennengelernt.
Am Anfang, als ich nach Deutschland kam, viele haben gedacht, dass ich Muslimin bin und konvertiert bin zum Christentum. Aber das Christentum ist ja dort entstanden. Ich hoffe, dass jetzt viele im Westen, besonders hier in Deutschland, das endlich mal sehen, dass Irak nicht nur ein islamisches Land ist, sondern wir waren über 2 Millionen Christen vor dem Krieg, die noch im Irak gelebt haben.
Die chaldäischen Christen berufen sich auf den Patriarchen Abraham. Abraham den Chaldäer, wie sie ihn nennen. Auf dem Besuchsprogramm des Papstes steht auch die südirakische Stadt Ur, aus der Abraham der Überlieferung nach stammen soll.
Der Besuch ist natürlich ein historisches Ereignis für uns, denn noch nie in der Geschichte hat ein Papst unser Land besucht.
Doch die Reise von Papst Franziskus weckt auch schmerzliche Erinnerungen an die verlorene Heimat und an die Vertreibung der Christen durch den sogenannten Islamischen Staat. In der Stadt Mossul, zeitweise Hauptstadt des IS-Terrorstaates, wird der Papst in einer zerstörten Kirche für die Märtyrer beten.
Das ist natürlich eine Hoffnung für die Christen, die dort noch sind und leben. Gibt ihnen eine Zuversicht, dass sie noch in ihrer Heimat bleiben.
Mehr als die Hälfte aller Chaldäer lebt inzwischen im Exil, die meisten in den USA. Eins allerdings haben alle gemeinsam, die chaldäische Liturgiesprache. Sie klingt wie eine Mischung aus Hebräisch und Arabisch und wurde schon lange vor Christus im heutigen Südirak gesprochen.
Das war SWR1 Sonntagmorgen. Ich bin Magdalena Knöller und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Lassen Sie sich's gut gehen bei dem wunderbaren Sonnenschein.